Stell dir mal vor, du gehst einen eigenen Stammbaum durch, rechnest da so ein bisschen hin und her und plötzlich stellst du fest, wenn all diese Daten wirklich wörtlich stimmen, dann müsste dein Ur-Ur-Ur-Großvater heute Abend eigentlich noch quicklebendig bei dir am Küchentisch sitzen.
Ja, das ist so ein fantastisches Bild. Und das ist ja exakt das, was passiert, wenn man versucht, diese alten, antiken Texte, also speziell jetzt die Bibel, irgendwie wie so ein modernes Mathematikbuch zu lesen.
Absolut. Wir haben da oft diese, sag ich mal, diese unausgesprochene Erwartung, dass historische Aufzeichnungen einfach wie so ein medizinisches Röntgenbild funktionieren, weißt du? Der Arzt schiebt dich in die Röhre, da ist eine weiße Linie und der sagt, zack, da ist der Knochenbruch. Eine ganz saubere, binäre Sache.
Genau, weil wir das im 21. Jahrhundert einfach so verlangen. Wir suchen halt nach diesen klaren, aufeinanderfolgenden Kategorien, weil uns das so eine intellektuelle Sicherheit gibt.
Ja, und wenn man diese Sicherheit nicht bekommt, dann wird es spannend. Willkommen auf jeden Fall zu einer neuen Ausgabe unserer tiefgreifenden Analyse, wo wir genau diese trügen Gewässer der Textinterpretation mal ordentlich durchleuchten.
Richtig. Und unsere Quelle heute, das sind die Aufzeichnungen aus Dr. Robert Van Noys Vorlesungen über die Geschichte des Alten Testaments. Da spicken wirklich einige Augenöffner drin.
Das kannst du laut sagen. Unsere Mission für diesen Deep Dive ist nämlich, so ein scheinbares Paradoxon aufzulösen. Also diese riesige Kluft zwischen moderner Wissenschaft und den ganz alten biblischen Texten.
Und wir schauen uns an, warum das sture Addieren von diesen alten Stammbäumen eigentlich zu kompletten historischen Unmöglichkeiten führt und wie so ein sprachlicher Perspektivwechsel plötzlich die Bedeutung völlig neu freilegt.
Okay, lass uns das direkt mal aufschlüsseln. Wenn man sich das Buch Genesis anschaut, speziell dieses 11. Kapitel, da gibt es ja diese Linie von Noah runter zu Abraham. Und viele moderne Leser, die zücken da instinktiv direkt den Taschenrechner.
Was auch irgendwie logisch ist für uns. Wer diese genealogischen Listen als so eine lückenlose Chronologie liest, wo dann ein Vater einen Sohn in einem exakt bestimmten Alter zeugt, der setzt da eine ganze Kette von logischen Implikationen in Gang.
Richtig. Und ich habe das mal durchgerechnet. Wenn man diese Lebensjahre wirklich stur addiert, dann vergehen zwischen dem Ende der großen Sintflut und der Geburt Abrahams exakt 292 Jahre.
Genau 292 Jahre. Und diese Zahl, also wenn man den Text als reinen Kalender betrachtet, die bricht im Ganzen echt das Genick.
Das ist so absurd. Rechnen wir das mal wirklich zu Ende. Abraham selbst wurde laut Text 175 Jahre alt, Noahs Sohn Sem hingegen, der lebte nach der Flut wohl noch 500 Jahre.
Ja, was bedeuten würde, dass Sem Abraham nicht nur überlebt hätte, sondern dass praktisch fast alle Vorfahren Abrahams gleichzeitig mit ihm die Erde bevölkert hätten.
Wahnsinn, oder? Stell dir das mal praktisch vor. Abraham wird aus seiner Heimat Ur gerufen, der wandert tausende Kilometer nach Kanaan, baut eine komplett neue Nation auf und seine uralten Patriarchenvorfahren, die sind alle noch am Leben und schauen zu.
Das treibt die Absurdität wirklich auf die absolute Spitze. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Genesis an keiner einzigen Stelle auch nur den geringsten Hinweis darauf gibt, dass diese Leute noch lebten.
Das finde ich auch das Verrückteste daran.
Richtig. Es gibt keine weisen Ratschläge von Urgroßvater Sem. Es gibt keine Besuche, da wird kein Tod während Abrahams Lebenszeit erwähnt. Diese totale Stille im Text ist einfach ein massiver Indikator dafür, dass wir die Zahlen falsch interpretieren.
Ja, und Dr. Van Noy verweist da ja auf die detaillierte Arbeit von den Theologen William Henry Green und B.B. Warfield.
Genau. Die beiden haben sich extrem intensiv damit auseinandergesetzt. Und die argumentieren, dass diese Zahlen in der Realität der antiken Welt schlichtweg absolut keine chronologische Funktion hatten, so wie wir das heute verstehen.
Aber das wirft für mich direkt so eine ganz offensichtliche Frage auf. Wenn diese Zahlen gar keine historische Zeitleiste bilden sollen, was zur Hölle suchen die dann überhaupt in diesem Text?
Das ist eine super Frage. Warum macht man sich die Mühe, ein Alter wie 162 Jahre zu notieren, wenn es gar nicht um eine Datierung geht?
Genau.
Also in der antiken Welt dokumentierte man solche Lebensspannen und das Alter bei der ersten Vaterschaft oft aus einem ganz anderen Grund. Man wollte die Wichtigkeit, den Status oder halt so einen besonderen Segen von einer bestimmten Person unterstreichen.
Okay, das heißt, es ging eher um Prestige oder Legitimation.
Ja, absolut. Die Listen dienten primär dazu, eine familiäre Abstammungslinie zu legitimieren. Man wollte quasi die Brücke zwischen zwei ganz bedeutenden Epochen schlagen.
In diesem Fall also von der Sintflut bis hin zu den Erzvätern.
Genau. Und das eben ohne diesen Anspruch, einen lückenlosen Kalender zu schreiben, den wir heute einfach rückwärts rechnen können, um historische Ereignisse exakt zu datieren.
Weißt du, wenn die reine Familienmathematik da in sich schon derart kollabiert, dann wird dieser Konflikt ja noch viel offensichtlicher, wenn wir die Linse mal ein bisschen weiter aufziehen und auf die globale Weltgeschichte schauen.
Da wird's dann wirklich brenzlig.
Ja, total. Also gehen wir mal davon aus, dass Abraham historisch grob um das Jahr 2000 vor Christus datiert wird. Wenn die Sintflut nach dieser 292-Jahre-Rechnung unmittelbar davor stattfand, dann landen wir für so ein globales Flutereignis im Jahr 2300 vor Christus.
Und da grätscht schon die globale Archäologie massiv dazwischen. Die liefert für diese Zeitspanne nämlich ein komplett anderes, völlig ununterbrochenes Bild.
Weil wir in Mesopotamien und Ägypten Ausgrabungen haben, oder?
Exakt. Archäologen arbeiten da ja mit Siedlungsschichten, der sogenannten Stratigraphie. Wenn man da gräbt, findet man Schicht für Schicht eine ganz kontinuierliche Entwicklung von echt hochentwickelten Zivilisationen.
Die ja zum Teil schon um 3000 bis 5000 vor Christus dort geblüht haben.
Richtig. Man sieht richtig schön, wie sich Töpferwaren langsam weiterentwickeln, wie Mauern direkt auf älteren Mauern errichtet werden. Es gibt da in diesen Schichten schlichtweg keine gewaltige, schlammige Unterbrechung.
Also keine gigantische, globale Flutkatastrophe um 2300 vor Christus, die alles ausgelöscht hat.
Überhaupt nicht. Eine Kultur von der Größe und Komplexität Ägyptens, die entsteht ja nicht einfach aus dem Nichts, so innerhalb von ein paar Jahrzehnten nach einer totalen globalen Auslöschung.
Selbst die biblische Quelle selbst widerspricht diese enge Zeitleiste ja massiv.
Oh ja, wenn man genau liest, fällt das sofort auf.
Im 10. Kapitel der Genesis, dieser berühmten Völkertafel, da wird ja ganz detailliert beschrieben, dass die Nachkommen von Sems Linie, also Völker wie die Elamiter oder das Volk von Assur, bereits eigene Nationen gebildet hatten.
Mit festen geografischen Grenzen und, was besonders wichtig ist, mit völlig unterschiedlichen Sprachen.
Eben. Aus der Linguistik wissen wir doch, dass sich komplett unterschiedliche Sprachfamilien nicht einfach mal eben in 292 Jahren entwickeln. Das dauert Jahrtausende.
Und Warfield zieht genau aus diesem Widerspruch eine ziemlich brillante analytische Schlussfolgerung, indem er sich einfach mal die literarische Struktur dieser Genealogien ansieht.
Was genau hat er da gefunden? Da ging es um Symmetrie, oder?
Ganz genau. In Genesis 5, das ist die Liste vor der Flut, da finden wir genau 10 Glieder. Und in Genesis 11, der Liste nach der Flut, finden wir wiederum exakt 10 Glieder.
Ah, okay. 2 mal 10... Das ist schon verdächtig perfekt.
Das ist in der antiken Literatur ein klassisches, unübersehbares Indiz für eine literarische Komprimierung. Der Text ist extrem stark stilisiert worden, wahrscheinlich um ihn besser memorierbar zu machen und ihm theologisch mehr Gewicht zu verleihen.
Der Autor hat also ganz bewusst unzählige Generationen dazwischen ausgelassen, nur um diese perfekte runde Struktur zu erreichen.
So ist es. Und das führt zu Warfields zentraler These. Die Bibel lässt uns eigentlich völlig ohne Anleitung, was die tatsächlich verstrichene Zeit angeht.
Das heißt, anstelle von 20 Generationen könnten da auch Hunderte liegen.
Ja, 200 Generationen oder sogar 2000 Generationen könnten in der Realität zwischen der Frühgeschichte und Abraham liegen. Die Texte liefern uns einfach keine Parameter, um das physikalische Alter der Erbe zu berechnen.
Okay, krass. Das heißt, aus rein biblischer Sicht ist das Alter der Erde wirklich eine völlig offene Frage.
Absolut. Es gibt kein Datum, das man da herauslesen könnte.
Das Ding ist nur, diese Unterscheidung zwischen literarischer Stilisierung und moderner Chronologie, die war vielen Menschen in der Vergangenheit überhaupt nicht bewusst.
Oh nein, gar nicht. Die dachten wirklich, das ist eine Stoppuhr.
Genau. Und diese erdrückende Beweislast von der Geologie und der aufkommenden Archäologie, die versetzte die Theologen im 19. Jahrhundert dann in absolute Panik.
Weil ihre gesamte Weltanschauung zu wackeln schien.
Richtig. Und anstatt ihre Lesart des Textes mal zu hinterfragen, begannen sie, extrem abenteuerliche Theorien zu konstruieren, um die Realität irgendwie umzudeuten, damit sie wieder in ihr Raster passt.
Die Wissenschaftsgeschichte bietet uns hier echt faszinierende Fallstudien von massiver kognitiver Dissonanz. Dr. Villeneuve zitiert da ausführlich aus einem Werk von Andrew Dixon White aus dem späten 19. Jahrhundert.
Was genau schreibt White denn da?
Er arbeitet diese historischen Konflikte zwischen Wissenschaft und Theologie auf. Als damals unbestreitbar wurde, dass unsere Erde viel älter ist, traten Figuren wie Philip Goss auf den Plan.
Gosses Theorie, also Die ist intellektuell gesehen wirklich ein absoluter Offenbarungseid, aber irgendwie in sich geschlossen auch wahnsinnig faszinierend.
Die sogenannte Omphalos-Hypothese.
Ja. Er hat versucht, die Geologie zu neutralisieren, indem er behauptete, Gott habe die Welt mit dem reinen Anschein von Alter erschaffen.
Gosses Logik war echt provokant. Er argumentierte, dass Adam laut Genesis ja als erwachsener Mann erschaffen wurde. Er sah also alt aus, sagen wir mal 30, obwohl er gerade erst eine einzige Sekunde alt war.
Und dieses Prinzip hat Gosser dann einfach auf die gesamte Erde übertragen.
Genau. Er behauptete allen Ernstes, Gott habe die Niagara-Fälle direkt in Bewegung erschaffen, mit ausgewaschenen Felsen, die einfach nur so aussahen, als würde das Wasser dort seit Jahrtausenden fließen.
Das ist schon wild. Aber noch drastischer war ja seine Erklärung für Fossilien. Er argumentierte ernsthaft, Gott habe die versteinerten Überreste von Dinosauriern absichtlich tief in die Gesteinsschichten platziert.
Nur um modernen Geologen quasi einen Test für ihren Glauben zu liefern, ja.
Das macht Gott im Grunde zu so einem kosmischen Betrüger, oder? Der Fossilien wie Rosinen in einem Kuchen versteckt, nur um Wissenschaftler reinzulegen. Das zerstört doch jede Basis für empirische Beobachtungen.
Absolut. Wenn alles eine Illusion ist, können wir die Wissenschaft direkt einpacken.
Und das war ja nicht der einzige Versuch. Es gab da auch noch einen Mr. Southall, der sich speziell an der ägyptischen Zivilisation abgearbeitet hat.
Auch ein sehr spezieller Fall, ja.
Angesichts der Tatsache, dass man in Ägypten keine echten Beweise für so eine primitive Steinzeit vor den Pyramiden fand, entwickelte er eine ganz eigene Theorie. Er lehnte es ab, die Zeitrechnung zu korrigieren.
Stattdessen behauptete er, die Ägypter hätten nie eine Steinzeit durchgemacht, sondern seien von Gott schlichtweg zivilisiert geboren worden.
Zivilisiert geboren, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
In seiner Vorstellung tauchte diese Gesellschaft komplett fertig auf der Bildfläche auf, mit einer komplexen Schriftsprache, Architektur, Hierarchie, alles schon da.
Hier wird es für mich wirklich interessant. Das ist so, als würde man allen Ernstes behaupten, ein komplett eingerichtetes Haus mit fließendem Wasser und Strom sei einfach aus heiterem Himmel auf ein leeres Grundstück gefallen.
Nur um nicht zugeben zu müssen, dass man den eigenen architektonischen Bauplan die ganze Zeit verkehrt herumgelesen hat.
Ganz genau. Bevor diese Denker ihren eigenen Lesefehler eingestanden, haben sie echt lieber eine völlig absurde Realität erfunden.
Aber diese Verrenkungen, die illustrieren einfach perfekt die Verzweiflung, die entsteht, wenn man einem antiken Text moderne, naturwissenschaftliche Erwartungen aufzwingt. Die Lösung liegt aber gar nicht in neuen Naturgesetzen, sondern in der Linguistik.
Der Text selbst liefert uns nämlich die Erlaubnis, ihn anders zu lesen. Dr. Venoy liefert da ja die linguistischen Beweise, vor allem, wenn wir uns Wörter wie Zeugen oder Vater werden von ansehen.
Ein extrem klares Beweisstück dafür liefert uns lustigerweise das Neue Testament, nämlich der Stammbaum Jesu im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums.
Stimmt, Matthäus strukturiert diesen Stammbaum ja in ein ganz starres Schema, 3 Blöcke von exakt jeweils 14 Generationen.
Und diese Zahl 14 ist überhaupt kein historischer Zufall, sondern pure theologische Absicht. Im Hebräischen haben Buchstaben numerische Werte und der Name David ergibt zusammengezählt exakt 14.
Matthäus wollte Jesus also literarisch als den ultimativen Sohn Davids präsentieren.
Richtig. Und um diese perfekte 3x14-Struktur zu erreichen, griff er echt massiv in die tatsächliche Chronologie ein. Im 8. Vers schreibt er, dass König Joram der Vater von Usia war.
Aber wenn man das jetzt historisch mit dem 2. Buch der Könige abgleicht, sieht man, dass Matthäus hier einfach 3 komplette Generationen von Königen aus der Liste gestrichen hat.
Er hat sie einfach übersprungen, ja? Usia war nicht der direkte Sohn von Joram, er war eigentlich sein Ururenkel.
Für unsere modernen Ohren klingt das sofort nach einem eklatanten Fehler oder sogar noch einer Fälschung.
Aber für die damaligen Leser bedeutete dieses Wort Zeugen nicht zwingend eine direkte biologische Vater-Sohn-Beziehung der ersten Generation. Es hieß schlichtweg, er wurde der Vorfahrer von oder aus seiner Linie stammte.
Wenn das Neue Testament dieses linguistische Werkzeug so offensichtlich nutzt, dann gibt es doch absolut keinen Grund, die Listen in Genesis 5 und 11 als so geschlossene Kalender zu betrachten.
Eben. Es ging den Autoren um die Abstammungslinie, um theologische Wahrheiten, nicht um chronologische Vollständigkeit.
Und dieses Verständnis von linguistischer Flexibilität, das bewahrt uns ja auch vor falschen Schlussfolgerungen bei der Flutgeologie.
Das ist das nächste große Thema. Wenn moderne Leser in der Genesis lesen, dass die ganze Erde von Wasser bedeckt war, dann haben sie sofort das Bild unseres blauen Globus aus dem Weltraum im Kopf.
So ein blauer Ball, der bis zur Spitze des Mount Everest komplett unter Wasser steht.
Genau. Aber wir müssen uns wirklich fragen, wie die antiken Autoren Phrasen wie die ganze Erde oder alles in ihrem Sprachgebrauch verwendeten.
Dr. Vannoy bringt da so einen erhellenden Vergleich aus einem späteren Kapitel, als Joseph in Ägypten diese gewaltige Hungersnot verwaltet. Da heißt es im Text wörtlich, dass die ganze Erde nach Ägypten kam, um bei ihm Getreide zu kaufen.
Und wir wissen beide, dass offensichtlich keine indigene Stämme aus Südamerika oder Menschen aus China mal eben über den Ozean gereist sind, um Weizen einzutauschen.
Das wäre auch logistisch leicht schwierig geworden.
Der Begriff die ganze Erde war durch die Perspektive des Autors und seiner Zuhörer einfach stark begrenzt. Er bezog sich auf die damals bekannte zivilisierte Welt, also primär den östlichen Mittelmeerraum.
Und das zwingt uns ja, die Reichweite der Flut völlig neu zu bewerten. Warum bestehen Strömungen wie der moderne Kreationismus eigentlich darauf, dass bei Noah zwingend der gesamte Planet gemeint sein muss, wenn der exakt gleiche Ausdruck bei Josef Rhein lokal verstanden wird?
Das ist eine riesige Inkonsistenz. Flutgeologen wie Whitcomb und Morris haben ganze Bücher darüber geschrieben, in denen sie argumentieren, die gesamte Erdkruste mit all ihren massiven Gesteinsschichten sei in einer einzigen einjährigen globalen Flut entstanden.
Aber die wissenschaftlichen Schwächen dieser Flutgeologie sind doch erdrückend. Wenn eine einzige massive Flut alle Lebewesen gleichzeitig ausgelöscht und begraben hätte, müssten wir doch ein völliges Chaos in den Gesteinsschichten finden.
Ein absolutes Durcheinander, ja.
Wir müssten Trilobiten, Dinosaurier und moderne Hasen in ein und derselben Schlammschicht vorfinden. Aber der Fossilbericht zeigt eine extrem feine, strikte Sortierung.
Von ganz einfachen zu komplexen Organismen über unzählige Schichten hinweg.
Und von dem physikalischen Problem der Hitzeentwicklung fangen wir am besten gar nicht erst an.
Oh ja.
Wenn sich die Kontinentalplatten innerhalb eines Jahres so rasant verschoben hätten, um die heutigen Gebirge wie den Himalaya aufzufalten, die dabei entstehende Reibungshitze hätte die Ozeane buchstäblich verdampfen lassen.
Die Entdeckungen zwingen uns, genauer hinzusehen.
Sie korrigieren unsere fehlerhaften Interpretationen.
Sie zwingen uns dazu, alte Texte nicht leichtfertig nach chronologischen oder geologischen Standards zu bewerten, die sie nie erfüllen sollten.
Okay, wir müssen also den modernen naturwissenschaftlichen Zollstock definitiv beiseite legen. Und das bringt uns zur existenziellen Kernfrage dieser Untersuchung. Wenn diese frühen Kapitel der Genesis weder Biologiebücher noch Logbücher zur Berechnung des Erdalters sind, was in aller Welt war dann ihr eigentlicher Zweck?
Um das zu beantworten, müssen wir uns die literarische Struktur des Buches betrachten. Genesis ist ab Kapitel 2, Vers 4 in 10 sogenannte Toledot-Abschnitte unterteilt.
Toledot, das bedeutet, dies ist die Geschichte von, richtig?
Oder dies sind die Generationen von. Genau, diese 10 Blöcke strukturieren die menschliche Geschichte. Das Bemerkenswerte ist aber, dass Genesis 1, also die Schöpfung, in 6 Tagen völlig außerhalb dieser Struktur steht.
Ah, es ist also gar nicht Teil des eigentlichen Geschichtsberichts.
Nein, es dient als majestätischer Prolog, der das theologische Fundament für das gesamte darauf folgende Weltbild legt.
Und die Genialität dieses Prologs, die begreift man ja erst richtig, wenn man sich mal den kulturellen Kontrast ansieht. Die alten Israeliten lebten ja nicht in so einem luftleeren Raum. Die waren von den Weltbildern ihrer Nachbarn umgeben.
Wir müssen schauen, was damals der intellektuelle Mainstream war. Und das Paradebeispiel dafür ist das babylonische Schöpfungsepos in Numa Elish.
Wenn man diese Texte liest, da findet man eine Welt, die aus purem Chaos geboren wird, oder?
Ja, die Götter entspringen aus unerschaffener Materie, konkret aus der Vermischung von Salz und Süßwasser, repräsentiert durch die Götter Tiamat und Apsu. Das ist zutiefst pantheistisch. Die Götter sind Teil dieser Elemente.
Das Universum entsteht also aus blutigen Götterkriegen und dem Zerreißen von Körpern, ein absolutes Nebenprodukt kosmischer Gewalt. Und dann schlägt ein antiker Leser die allererste Seite der Genesis auf und liest, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Es gibt keine Erklärung, woher er kommt. Seine Existenz wird einfach unangefochten vorausgesetzt. Kein Kampf mit rivalisierenden Göttern. Die Sprache selbst unterstreicht diese Souveränität.
Da wird ja das hebräische Wort Elohim verwendet, nicht wahr?
Genau. Und grammatikalisch gesehen hat Elohim eine Pluralendung. Es wurde in der Region auch verwendet, um die Götter als Kollektiv zu bezeichnen. Aber der Autor von Genesis 1 blicht hier ganz bewusst die normale Grammatik.
Kombiniert dieses Pluralwort durchgehend mit Verben im Singular, richtig?
Ja. Gott schuf, nicht die Götter schufen.
Das ist wirklich ein linguistisches Ausrufezeichen, ein Majestätsplural. Es nimmt das Wort für Götter und formt daraus die Aussage, dass all die Macht, die andere Völker auf ein ganzes Pantheon verteilen, in diesem einen einzigen Schöpfer konzentriert ist. Genesis 1 ist pure, konkurrenzlose Monotheologie in einer Welt voller Göttermythen.
Die Debatte um das Alter der Erde verfehlt also völlig das Ziel des Textes. Es ist keine theologische, sondern eine rein wissenschaftliche Frage, die von Geologen und Physikern erforscht werden muss.
Der antike Text hat daran schlichtweg gar kein Interesse.
Überhaupt nicht. Die alten Stammbäume dienten dazu, Identität zu stiften und eine theologische Unabhängigkeitserklärung gegenüber den feindlichen Mythen der Nachbarn zu formulieren.
Also, was bedeutet das alles für dich als Zuhörer? Für den ursprünglichen Leser ging es bei der Schöpfungsgeschichte nie um das Wann. Es ging nicht darum, Daten in einen Kalender einzutragen, es ging immer nur um das Wer. Wer hat das alles gemacht? Wer hält die Kontrolle in einer oft chaotischen Welt?
Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, erkennen wir, dass echte Erkenntnis erst entsteht, wenn wir Texte so lesen, wie sie wirklich gemeint waren, und die Ebenen von Wissenschaft und Theologie nicht unzulässig vermischen.
Ganz genau. Wir haben heute gesehen, wie gefährlich es ist, antike Literatur mit so einem naturwissenschaftlichen Röntgenapparat untersuchen zu wollen. Wir suchen nach exakten Jahreszahlen in Texten, die eigentlich eher wie majestätische Gemälde funktionieren. Und das führt mich zu einem letzten, provokanten Gedanken, den du aus dieser Untersuchung mit in deinen Alltag nehmen kannst. Wenn unsere moderne, fast schon zwanghafte Fixierung auf exakte Daten und buchstäbliche Chronologien uns jahrhundertelang für die wahre, tiefe Bedeutung der Genesis blind gemacht hat, welche anderen antiken Texte, alten Philosophien oder kulturellen Traditionen verstehen wir heute vielleicht völlig, einfach nur, weil wir hartnäckig versuchen, sie mit unserem modernen Zollstock zu vermessen? Und das führt mich zu einem letzten provokanten Gedanken, den du aus dieser Untersuchung mit in deinen Alltag nehmen kannst. Vielen Dank, dass du uns heute bei dieser tiefgreifenden Analyse begleitet hast. Bis zum nächsten Mal!